Politik, Kultur, Wirtschaft. Hören, was los ist. Ems Fechtewelle.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Ich bin genauso Deutscher wie du. Jüdisches Leben heute. 1945. Das Ende des Zweiten Weltkriegs lässt die jüdische Gemeinschaft mit dem Trauma der Shoah zurück, das alle nachfolgenden Generationen beeinflussen wird. Wir vom Seminarfach 80 Jahre danach mit Geschichte für Demokratie vom Gymnasium Georgianum Lingen haben uns die Frage gestellt, wie Jüdinnen und Juden in unserer Region heute mit dieser Erinnerung umgehen, wie sie ihre Lage in unserer Gesellschaft sehen und wie sie sich bezüglich der weltweiten antisemitischen Konflikte und Taten fühlen. Dazu haben wir wichtige Personen, vor allem von regionalen Institutionen, interviewt, so Herrn Michael Grünberg, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Osnabrück, Frau Jutta Spiegelberg und Andreas Hüskin von der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim, sowie Herrn Friedhelm Wolski-Prenger vom Forum Juden-Christen, einem eingetragenen Verein für die christlich-jüdische Zusammenarbeit. Gegliedert haben wir unseren Podcast auf der Grundlage der Interviews in drei Teile. Zunächst wollen wir der Frage nachgehen, wie sich das jüdische Leben nach 1945 gestaltete und wie die jüdische Gemeinschaft heute im Zeichen von Anschlägen und Antisemitismus ihr Gemeindeleben organisieren muss. Hierin eingebettet berichten die beiden Beamten der Lingener Polizei über ihre intensive Arbeit im Bereich Antisemitismus.
Der zentrale Teil des Interviews mit Herr Wolski-Prenger drehte sich um die Zeit nach der Shoah. Der ehemalige Lehrer und vormalige Schriftführer des Forums Juden-Christen berichtete, dass es nach 1945 in Deutschland massive Vorbehalte gegen die Rückkehr jüdischer Überlebender gegeben habe. Wir wollen dann wissen, wie sich das jüdische Leben in Deutschland nach der Shoah entwickelte und welche Herausforderungen bei der Neugründung jüdischer Gemeinden bestanden.
Als erstes sage ich mal, 1947 hat die amerikanische Militärbehörde eine Umfrage gemacht und ein Buch geschrieben oder einen Report geschrieben, den Antisemitismus-Report. Und da haben 85% der Befragten gesagt, dass sie dagegen sind, dass Juden wieder nach Deutschland kommen. Also der Antisemitismus war noch da. Ist ja auch ganz klar. Er war schon vor der Nazizeit da und ist natürlich sozusagen Staatsdoktrin geworden unter den Nazis, und der war ja nicht auf einmal weg. Man kann sagen, natürlich die Not war ja groß nach dem Hitlerkrieg, und die war natürlich auch für jüdische Menschen groß. Man kann sagen, dass es drei Gruppen von jüdischen Menschen gab. Einmal die Displaced Persons, jüdische, auch übrigens nicht jüdische, aus den osteuropäischen Ländern, die verschleppt worden waren, entweder in die KZs oder, wenn sie nicht jüdisch waren, als Zwangsarbeiter nach Deutschland. Die wollten nicht wieder zurück, weil Osteuropa ja, wie bekannt, dann unter sowjetischer Herrschaft stand. Die blieben da und die haben vor allen Dingen in Süddeutschland viele jüdische Gemeinden gegründet. Dann gab es natürlich die überlebenden Juden, entweder wie Hans Rosenthal, der ist ja möglicherweise bekannt, früherer Quizmaster, der hat in einem Versteck überlebt, oder Gustav Hanauer aus Lingen, der im Erdloch in den Niederlanden überlebt hat. Und so kamen viele entweder aus den KZs oder aus Verstecken wieder. Das war die zweite Gruppe der Juden in Deutschland. Und als drittes kamen dann viele Immigranten aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus Polen, die unter dem Juden oder Judenfeindschaft im Kommunismus litten. Das waren die drei Gruppen, unter denen dann später der Zentralrat der Juden gegründet wurde 1950. Und so heißt der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die glaubten alle nicht, dass die Juden in Deutschland bleiben wollten nach der Shoah und nach der Feindschaft. Viele mussten überhaupt darum kämpfen, dass sie ihr Eigentum wieder bekamen, was ja arisiert worden war. Mussten viele erstmal durchsetzen, dass sie es wieder bekamen. Dann stellte sich aber heraus, dass doch viele hier bleiben wollten, und danach wurde der Zentralrat die zentrale Stimme des Judentums in Deutschland, gibt die jüdische Allgemeine heraus. Da kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen. Und es wurden auf amerikanische Initiative die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit gegründet. Das sind heute über 80 Gesellschaften und eine davon ist das Forum Juden Christen Altkreis Lingen.
Wir haben auch Herrn Grünberg, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Osnabrück, zu dem Thema, wie die Shoah das Selbstverständnis der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland nach 1945 beeinflusst hat, befragt. Er antwortet:
Das ist eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich kann das vielleicht an der Person meines Vaters beantworten, zu beantworten. Grundsätzlich muss man sich ja fragen, wie kann man überhaupt nach so einem Erlebnis, wie kann man überhaupt nach so einem Erlebnis weiterleben? Man verliert die ganze Familie, man macht diese Gräueltaten, kriegt man alle hautnah mit. Die Juden hier aus der Region, aus Norddeutschland, sind alle nach Riga deportiert worden mit dem Bielefelder Transporter. Die sind hier abgefahren am 11. Dezember 1941. Die Befreiung war eben im April 1945, also das war jetzt nur mal jetzt um die Menschen hier, die jüdischen Menschen aus dieser Region, das heißt, die waren also vier Jahre mussten die aushalten in einem Ghetto oder einem KZ oder sonst wo, und das haben natürlich nur die allerwenigsten überlebt. So, mein Vater ist dann 1945 größtenteils zu Fuß zurückgekommen und ist nach Söge gegangen, in seinen Geburtsort. Allein das ist schon strange, das zu verstehen. Aber das hat einen ganz einfachen Grund. Die Familien waren auch noch zusammen, als sie in der Zeit, in der sie im Ghetto waren. Die haben abgemacht, wer überlebt, wir treffen uns zu Hause. Zu Hause, die Heimat, das ist Sögel. Und so ist mein Vater auch dorthin zurückgegangen. Gut, er hat dann wirklich mir mal erzählt, je dichter er dann nach Hause gekommen ist, so mehr hat er registriert das oder wusste auch, dass er denn alleine kommt.
Neben der Bürde des Alleinseins machen die harten Zeitumstände den Jüdinnen und Juden nach Kriegsende zu schaffen.
Meine Eltern haben in Dortmund geheiratet, weil in Dortmund war der einzige Rabbiner hier aus Norddeutschland. Gut, und wenn man heiratet, dann gibt es ja in der Regel auch danach was zu essen, ein Hochzeitsessen. Aber jetzt eben wieder überlegen, 1949 Dortmund. Da konntest du nichts kaufen, da gab es nicht einen Metzger, geschweige denn Koscher, dass man überhaupt Fleisch kaufen konnte. Aber mein Vater als Viehhändler, und wir haben auch eine Landwirtschaft, die ich heute noch habe, hatte natürlich Zugang zu Tieren. Und als er mit meiner Mutter, der nach Dortmund gefahren ist, auf dem Rücksitz saßen vier Gänse, die er mitgenommen hatte, die hat er von einem Bauern geholt, und die saßen in einem Sack, und er war am Hals, das hört sich jetzt ein bisschen schrecklich an, aber die haben so, weiß ich, die saßen in diesen Säcken, meine Mutter hat das oft erzählt, in den einzelnen Säcken, und der Rabbiner war auch derjenige, der die schlachten konnte, haben die das Hochzeitsessen vorbereitet. Dann haben meine Eltern eigentlich wollten die nach Amerika auswandern, 1950. Aber dann wurde meine Mutter schwanger, 1951 ist meine älteste Schwester geboren.
Mit dem generellen Schweigen über die Shoah stellt sich die Frage, wie jüdisch Gläubige sich fühlten. Wie konnten sie weiterleben? Was trieb sie an? Dazu Herr Grünberg.
Wir haben uns tatsächlich oft gefragt, wie man überhaupt mit dieser Geschichte weiterleben kann. Und wir wissen es heute. Mein Vater hat mit seiner Familiengeschichte vor 1945 komplett abgeschlossen. Die hat nicht mehr existiert. Nicht, dass er die verleugnet hat oder so, aber die hat nicht existiert. Am Ende seines Lebens hat ihn das eingeholt. Das konnte man gut merken. Er ist sehr depressiv geworden. Aber die ganze Zeit während des Lebens, er hat das auch nicht erzählt. Er hat auch andere Dinge nicht erzählt. Er hat erst Dinge erzählt über die Zeit, da waren wir Kinder schon erwachsen.
Darüber hinaus berichtet Herr Grünberg, wie gravierend die Geschichte für ihn wirklich war und was sie auslöste.
Ich habe mit 5 Jahren schon gewusst, ich habe alles gewusst. Ich wusste, was ein KZ war. Ich wusste nicht, dass das KZ hieß, aber ich wusste, was das war. Das wussten wir alle.
In einem solchen Alter bereits zu wissen, was in den Konzentrationslager passierte, ist eine harte Belastung und lässt darüber nachdenken, wie es wohl sein mag, sich als kleines Kind darüber bewusst zu sein, was den Eltern widerfahren ist. Denn
die haben nicht KZ gesagt, die haben nicht Gaskammer gesagt, Die haben andere Ausdrücke gehabt, aber wir Kinder, die haben lange Ohren, das konnte man immer sehr gut sich zusammenreimen. Vor allem, du sahst sofort, die Stimmung hat sich geändert. Die Gesichtsausdrücke waren anders. Den Unterschied haben wir gemerkt und so haben wir das alles mitgekriegt. Aber wir haben auch nicht gefragt. Wir haben nicht gefragt. Wir haben aus Scham nicht gefragt für unsere Eltern. Als wir erwachsen waren, als ich über 20 war, da haben wir gefragt und dann hat er auch nicht alles. Er hat einen großen Teil erzählt. Aber er hat einige Sachen, die ich jetzt gar nicht erläutern will, aber er hat einige Sachen, die hat er mit ins Grab genommen, hat er nicht erzählt. Das muss wohl so schwierig für ihn gewesen sein, darüber zu reden.
Ems Fechtewelle. Radio für das Emsland und die Grafschaft Bentheim.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Ems Fechtewelle, willkommen zurück zum Podcast Ich bin genauso Deutscher wie du. Jüdisches Leben heute. Im zweiten Teil unseres Beitrags blicken nun wir Schüler auf die jüdische Gemeinde in Osnabrück. So haben wir Herrn Grünberg auch Fragen zur Geschichte seiner Gemeinde und zum jüdischen Leben gestellt. Um 1900 hatte die Gemeinde 500 Mitglieder, alle aus Osnabrück. Nach der Shoah beschrieb er die Situation so.
Dann haben 5 Osnabrücker wieder angefangen, 1945. Das ist keine Neugründung. Ich nenne das einfach eine Fortsetzung. Denn ich finde, man würde denen Unrecht tun, den Menschen, die vorher in der Gemeinde gelebt haben, wenn man sagt, das wäre eine Neugründung. Das heißt, dann ging es weiter. Bis 1969 ist hier die Synagoge gebaut worden. Die ganze Synagogengeschichte will ich jetzt nicht erzählen, das führt dann zu weit. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, können wir das auch gerne später machen. Dann hat sich die Gemeinde, ist das hier gebaut worden und da hatte die Gemeinde ungefähr 100 Mitglieder in diesem Bezirk. 20 Jüdinnen und Juden lebten in Osnabrück und die restlichen waren so in diesen kleinen Dörfern, da eine Familie. Das war die Gemeindestruktur im Grunde genommen zu der Zeit.
Als dann Deutschland wiedervereinigt wurde, gab es neue Veränderungen für die Osnabrücker Gemeinde, wie Herr Grünberg hier beschreibt.
Der Eiserne Vorhang ist 89 gefallen, die Sowjetunion hat sich aufgelöst und da gab es ein Abkommen zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow, dass es jüdischen Menschen aus diesen Ländern der ehemaligen Sowjetunion möglich gewesen ist, nach Deutschland als Kontingentflüchtling auszureisen. Das hat unser Vorsitzender erkannt, dass das für uns auch eine Chance ist und hat sich auch darum bemüht, dass es Zuwanderung in Osnabrück gibt. Und so ist die Zahl von dann tatsächlich 69 auf über 1000 angestiegen. Aber die Leute auch heute leben, also wir haben unsere Mitglieder leben zu über 99% direkt im Stadtgebiet von Osnabrück. Also heute dürfte man eigentlich auch fast sagen, jüdische Gemeinde Osnabrück, machen wir meistens auch. Aber das ist so die Entwicklung der Gemeinde. Wir sind jetzt leider schon wieder eine schrumpfende Gemeinde. Wir sind also im Höchststand 1995, ungefähr 94 hatten wir, glaube ich, so 1200 Mitglieder. Und wir sind jetzt schon ein ganzes Stück unter 1000 wieder. Aber das liegt daran eben, an der Demografie. Es gibt eben bei uns in der Gemeinde von unseren heutigen Mitgliedern 200 Menschen, die über 70 sind. Und von den 200, die über 70 sind, 100 über 80. Und die von den 100, die über 80 sind, sind dichter an 100 als an 90. Also es ist schon sehr, sehr viele ältere Menschen, auch wie gesagt aufgrund der Zuwanderung von vor 35 Jahren. Aber trotzdem, wir sind nicht mutlos. Wir haben immer noch Potenzial und versuchen unser Gemeindeleben hier zu gestalten.
Im folgenden Teil wollen wir uns vor allem der jüdischen Gegenwart nähern, die leider, wie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor, von Antisemitismus geprägt ist. Dazu wollen wir zuerst klären, was Antisemitismus ist und wie der Staat auf diesen reagiert. Zunächst fragten wir Herrn Wolski-Prenger vom Forum Juden-Christen, was man unter dem Begriff Antisemitismus versteht.
Das ist die 100.000-Euro-Frage. Der Begriff ist in der Politik und in der Wissenschaft hoch umstritten. Kurz gesagt, grundsätzlich wird ein weiter und ein enger Begriff von Antisemitismus unterschieden. Der verbreitete Alltagsbegriff, den Sie wahrscheinlich auch schon mal so verstanden haben, ist, dass alle judenfeindlichen Äußerungen von der jetzt wohl auch neu auftretenden Schulhofbeleidigung du Jude bis zu dem Massaker im Oktober 23 der Terroristen mit 1200 Ermordeten stattgefunden hat. Unter diesem weiten Begriff wird das alles unter Antisemitismus gefasst. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich greifbar. Wenn man keinen Begriff hat, kann man nichts begreifen. Deswegen gibt es eine Reihe von offiziellen Definitionen von Antisemitismus. Da ist einmal die sozusagen auch in Deutschland jetzt offizielle Definition der IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Dagegen wendet sich die Jerusalem Declaration. Das ist eine Vereinbarung von vielen Wissenschaftlern, denen die IHRA-Definition zu weitgehend ist, insofern, dass jede Kritik an Israel darunter als antisemitisch fällt. In dem auch in Deutschland geltenden Begriff von IHRA, darin eingeflossen sind die Definitionen oder Vorstellungen von Judenhassern im 19. Jahrhundert, die im Rassismus eine neue Waffe gegen die Juden erkannt haben. Rassismus ist wahrscheinlich aus ihrer Sicht ja abzulehnen und sowieso Blödsinn, weil es gibt keine Menschenrassen, wir sind alle Homo sapiens. Okay. Aber im 19. Jahrhundert war der Rassismus als Wissenschaft hoch anerkannt. Und zwar ist er deswegen natürlich so verbreitet worden, weil die Mächte, die meistens europäischen Mächte, die andere Länder unterdrückt haben, das als Berechtigung brauchten, dass es sozusagen geringere Menschenrassen geben. Der europäische Mensch, der Arier, galt als hohe Menschenrasse und die Indigenen galten als niedrigere Menschenrasse. Deswegen durfte man sie versklaven und im Falle der nordamerikanischen, auch südamerikanischen Urbevölkerung ausrotten. Die Judenhasser haben nun diese neue Wissenschaft des Rassismus für sich genutzt und haben die Juden zu einer Rasse erklärt. Und zwar selbstverständlich zu einer niederen Rasse und zu einer gefährlichen Rasse. Die Judenhasser im 19. Jahrhundert haben verbreitet in vielen Schriften, dass das Germanentum dem Judentum unterliege. Und deswegen müsse man gegen die Juden vorgehen. Und dafür haben sie den Begriff Antisemitismus erfunden. Also der Begriff Antisemitismus ist eine Erfindung von Judenhassern im 19. Jahrhundert. Es gab einen sogenannten Antisemitismus-Katechismus, der 1887 erschienen ist, und zwar in 45 Auflagen. Und dort wurde eben dieser rassistische Antisemitismus verbreitet. Und deswegen ist meine kurze Definition von Antisemitismus: Antisemitismus ist rassistisch begründeter Judenhass.
Von judenfeindlichen Äußerungen bis hin zum rassistisch begründeten Judenhass. So die Theorie zum Begriff Antisemitismus. Wie aber reagiert der Staat auf rassistisch und religiös motivierte Taten gegen eine Gruppe von deutschen Mitbürgern? Um in diesen Bereich einen Einblick zu bekommen, sprachen wir mit Frau Spiegelberg und Herrn Hüsgen von der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim, die beide im entsprechenden Fachkommissariat für die politisch und religiös motivierte Kriminalität zuständig sind. Frau Spiegelberg ist darüber hinaus noch für die Präventionsarbeit an Schulen zuständig. Da wir vermutlich nicht nur Juristen und Polizeibeamte als Zuhörerinnen und Zuhörer haben, folgt eine kurze Einordnung von Herrn Hüsgen, welche Gesetze in Deutschland vor Hasskriminalität und Diskriminierung aufgrund einer Religion schützen.
Also wir haben in Deutschland mehrere Gesetze, die das schützen. In erster Linie ist es das Strafgesetzbuch, das StGB. Dort sind im Prinzip die Grundrechte aller Menschen geschützt und selbstverständlich dann auch eben von gläubigen Menschen und auch von jüdisch gläubigen Menschen. Und wir haben aber auch noch eine Vielzahl von anderen Gesetzen. Unter anderem ist es der große Begriff des Gefahrenabwehrrechtes. Und da ist es insbesondere das niedersächsische Polizeigesetz, das zum Beispiel den Schutz von Veranstaltungen, von Versammlungen gewährleistet. Wenn wir hier zum Beispiel in Lingen eine Veranstaltung haben von jüdischen Menschen, dann gewährleistet das Gefahrenabwehrrecht, dass diese Veranstaltung durch die Polizei geschützt wird.
Um die Worte von Herrn Hüsgen mit einigen Beispielen zu unterstreichen, lassen sich die Paragraphen 130 und 86a des StGBs nennen. Dabei handelt es sich zum einen um den sogenannten Volksverhetzungsparagraphen und zum anderen um die Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen. Um jedoch eine antisemitische Straftat verurteilen zu können, muss erstmal festgestellt werden, dass eine solche vorliegt. Ob es dafür eine einheitliche Definition gibt und wie die Polizei bei möglichen antisemitischen Straftaten vorgeht, hat uns Herr Hüsken wie folgt beantwortet.
Also eine rechtliche Definition, die haben wir so eigentlich nicht. Wir nehmen die Definition, ich sag mal, die Grundlage unserer Allgemeinbildung ist, das ist eigentlich, definiert sich in erster Linie durch die Tatmotivation. Wenn wir als Polizei erkennen, dass sich eine Straftat gegen jüdische Menschen richtet oder dass man diese antisemitische Haltung sofort erkennen kann, bei Schmierereien ist das oft so, dann definieren wir das auch ziemlich niedrigschwellig als antisemitische Straftat, damit diese Sachen, die aus politischer Motivation geschehen, auch nicht hinten runterfallen, sondern wir gehen da eher so ran, dass wir das einmal mehr als antisemitisch einstufen als einmal zu wenig. Und also wir hängen das relativ hoch auf und bemühen uns dann eben auch, diese politisch motivierten Straftaten lückenlos aufzuklären.
Jetzt haben wir etwas über den rechtlichen Schutz gehört und die Definition, nach welcher Ermittler eine erste Einschätzung, ob antisemitisch oder nicht, vornehmen. Um den Dreiklang zu vollenden, beschäftigen wir uns außerdem mit der Frage des Strafmaßes. Dass sich auf diese Frage keine klare allgemeingültige Antwort finden lässt, scheint offensichtlich. Frau Spiegelberg lieferte uns aber eine gute, präzise Einordnung.
Da hilft eigentlich immer ein Blick ins Strafgesetzbuch. Ne? Wenn man da reinguckt, steht da immer schon, was die Mindeststrafen und die Höchststrafen sind. Bei Beleidigungen kann es zum Beispiel eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren geben, bei Körperverletzungen Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre. Und natürlich kann der Strafraum auch darunter liegen, aber wenn festgestellt wird, es handelt sich um Antisemitismus, dann kann man davon ausgehen, dass das auch strafverschärfend wirkt. Wobei wir da keinen Einfluss drauf haben, wie hoch die Strafe ist, aber unsere Aufgabe ist halt herauszuarbeiten, ist es eine antisemitische Straftat? Was ist die Motivation?
Jetzt haben wir über den aktuellen Umgang mit bereits antisemitischen Straftaten gesprochen, deren Zahl leider in den letzten Jahren steigt. Wir wollen uns deshalb nun damit befassen, wie man diese Entwicklung durch Prävention vorbeugen könnte. Wir wollten daher von Frau Spiegelberg wissen, wie erfolgreich solche Präventionsveranstaltungen verlaufen. Leider seien Erfolge in diesem Bereich schwer messbar, weswegen sich hier keine klare Statistik vorweisen lasse. Dennoch blieben Präventionsveranstaltungen von Bedeutung, denn
das Problem ist, wenn das Problem nicht angesprochen wird und eine Problemstellung breit gestreut wird, dann ist die Aufmerksamkeit ja gar nicht da. Also wir versuchen aufmerksam zu machen auf Radikalisierung, Radikalisierungsprozesse oder halt auch so Phänomene wie Antisemitismus und dann mal versuchen zu erklären, Leute, warum seid ihr so unterwegs, warum seid ihr so drauf?
Prävention finde heute in einem anderen Rahmen statt als vor 10 oder 20 Jahren. Die sozialen Medien seien und würden auch in Zukunft ein Ort bleiben, in dem Radikalisierung und Antisemitismus stattfinden, was auf ein Minimum zu reduzieren gilt. So beschreibt Herr Hüsken diesen digitalen Raum als einen Katalysator für den Radikalisierungsprozess, auf welchen das Fachkommissariat täglich blicke. Doch geschehe diese Arbeit nicht durch personalaufwendiges Durchscrollen durch die sozialen Medien. Analysestellen in den Staatsschutzdienststellen könnten mit technischen Tools die Arbeit erleichtern, an dessen Ende auch die Strafanzeige von Amts wegen stehen kann. Als Kläger fungiere dann also das Amt selbst, um auch Rechtswege gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Rassismus einzuleiten.
Also wir haben durchaus in allen Staatsschutzdienststellen in Niedersachsen eine sogenannte Analysestelle und dieser Analysebereich, der beschäftigt sich mit Inhalten, die sich im Internet wiederfinden lassen. Also wir haben tatsächlich so eine Art Monitoring. Das nimmt uns immer noch nicht die Arbeit ab, dass wir Straftaten erkennen. Das müssen wir selber machen. Aber wenn wir Straftaten erkennen online, sei es in Kommentaren oder in Form von Likes, kann man das auch mittlerweile, dann leiten wir die Strafanzeigen auch von Amts wegen ein. Also da warten wir nicht erst, bis jemand etwas anzeigt, sondern wenn wir Fremdenfeindlichkeit oder rassistische Kommentare feststellen, dann schreiben wir von Amts wegen Strafanzeigen.
An dem Monitoring des Internets kann beispielsweise jeder Bürger und jede Bürgerin teilnehmen, denn
es gibt verschiedene Tools, um das Internet zu monitoren, aber es gibt auch mittlerweile die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Das ist eine Plattform im Internet, da kann im Prinzip jeder Bürger Inhalte melden und diese Strafanzeigen, die dann gemeldet werden, die kommen dann zur Bearbeitung über die Zentralstelle auch zu uns. Und diese Zentralstelle ist vom Bundeskriminalamt ins Leben gerufen worden und erleichtert im Prinzip das Auffinden, weil jeder damit wirken kann.
In dem Zusammenhang mit den sozialen Medien sprachen wir auch über den Ausdruck rechtsfreier Raum, der dadurch entstehe, dass eine Identifikation der Person nicht möglich sei. Dieser Ausdruck kursiert nach wie vor und der Glaube daran setzt die Hemmschwelle für rechtswidrige Nachrichten sehr tief. Dem Ausdruck ist jedoch klar zu widersprechen, so Herr Hüsgen?
Ja, nicht nur die Leute, die antisemitisch unterwegs sind, sondern generell die extremistisch unterwegs sind, die denken immer noch, dass man sich unter irgendeinem Pseudonym im Internet anmelden kann und sich dort auslassen kann, aber dem ist halt nicht so, weil wir als Polizei dann eben auch diese Nutzer aus der Anonymität holen, indem wir die Inhaber feststellen. Man kann das, weil die Betreiber der Plattformen zum größten Teil dazu auch verpflichtet sind, da mitzuwirken. Und jemand, der sich mit einem Pseudonym anmeldet, der kann sich keinesfalls sicher sein, weil wir die Möglichkeiten haben, diese Pseudonyme mit Klarnamen auch sichtbar zu machen oder über IP-Adressen zu identifizieren. Also das ist sicherlich kein rechtsfreier Raum da.
Neben diesem Aspekt der Prävention und Strafverfolgung im digitalen Raum setzen Schutz und Vorbeugung auch an einer anderen Stelle an. Und zwar bei den Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz jüdischer Gebäude und Veranstaltungen.
Indem wir als Polizei mit den Akteuren, mit den jüdischen Gemeinden auch eng zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel hier in Lingen eine sehr gute Kooperation mit dem Forum Juden-Christen und kennen die handelnden Personen dort. Und dass man ein gemeinsames Vertrauensverhältnis hat, das ist für uns erstmal die Basis. Und wenn es dann wirklich zu Bedrohungen kommt oder zu Anschlägen, dann sind die Wege halt auch kürzer und dann hat man, ich sag mal, schon eine Vertrauensbasis geschaffen durch seine gute Netzwerkarbeit.
Für uns als Schüler klingen diese Arten der Prävention und Anpassung der Strafverfolgung an die Entwicklung der Zeit sinnvoll und ein Stück weit beruhigend. In einem Abschnitt, der durch politische Unsicherheit und Erstarken der politischen Ränder gekennzeichnet ist. Die bereits angesprochene zunehmende politisch motivierte Kriminalität und die wachsende Liste von Städten, die man mit Anschlägen in Verbindung bringt, verunsichern die gesamte Bevölkerung.
Ems Fechtewelle. Radio für das Emsland und die Grafschaft Bentheim.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Ems-Fechtewelle, willkommen zurück zum Podcast Ich bin genauso Deutscher wie du. Jüdisches Leben heute. Im dritten Teil unseres Beitrages blicken nun wir Schüler auf die gegenwärtige Situation der jüdischen Gemeinde in Osnabrück. So interessierte uns Herr Grünbergs Einschätzung bezüglich des aktuellen Polizeischutzes, im Besonderen an jüdischen Hochfesten. Herr Grünberg antwortete uns, dass er keinen Einfluss auf die Polizei und ihre Arbeit habe, dennoch auf den Schutz, den sie allen in Deutschland lebenden Menschen gewähren müsse, vertraue.
Ich bin da weit davon entfernt, der Polizei Vorschriften machen zu wollen oder zu können, was sie tun müssen und was sie nicht tun müssen. Die Polizei, ich vertraue darauf, sie sind für unseren Schutz wie für jeden von euch auch verantwortlich in diesem Land und ich vertraue darauf und habe auch keinen Anlass, das anzuzweifeln, ob das gut ist oder schlecht ist oder richtig ist, das kann ich allerdings nicht sagen. Aber ich habe keine Zweifel daran. Und ich kann es auch nicht, kann es ehrlich gesagt auch nicht beeinflussen. Möchte ich auch nicht.
Uns hat in diesem Zusammenhang besonders interessiert, wie Herr Grünberg die Reaktion von Polizei bei Angriffen auf jüdische Personen wahrnimmt. Er beantwortet dies mit der Feststellung, dass er das nicht am eigenen Beispiel beantworten könne und es somit eine schwierige Frage sei.
Ich merke schon, das ist auch immer individuell, wie auch Beamtinnen und Beamte sich verhalten, wie die umgehen, wie die mit Leuten ansprechen, wie die Schutz definieren. Das kann man schwer beantworten. Wie gesagt, für mich ist es eher Prämisse, dass sie uns genauso schützen wie jeden anderen Bürger des Landes. Und ich vertraue darauf, dass das auch gelingt.
Trotzdem wird im Interview auch deutlich, dass die jüdische Gemeinde Osnabrück auch Maßnahmen ergreift, um sich selbst zu schützen.
Wenn Sie ein bisschen nach draußen gucken, dann sehen Sie das natürlich. Wenn Sie in den Garten gucken, wenn Sie mal so da durch das Fenster gucken, dann sehen Sie, dass da 4 Kameras sind.
Wir fragten Herr Grünberg, wie er die Zusammenarbeit der jüdischen Gemeinden mit den Behörden beispielsweise bei Anschlägen wahrnimmt. Er sei froh über den stattfindenden ständigen Austausch untereinander und betonte mit Blick auf mögliche Anschläge.
Ja, Gott sei Dank kann ich die Frage nicht beantworten. Aber es hat noch Gott sei Dank, wie gesagt, hier so keinen gegeben. Aber es gibt einen ständigen Austausch, sagen wir es so. Es gibt einen ständigen Austausch mit den Behörden. Wir sind immer im Kontakt und das ist auch gut so.
Herr Grünberg erklärte uns, was dieser Tag für ihn bedeutet.
Dieses Trauma, das Trauma der Shoah, das ist für jede Jüdin und für jeden Juden am 7. Oktober 1923 aufgebrochen. Als die Terroristen über die Grenze gekommen sind und 1200 Menschen regelrecht abgeschlachtet haben, einige hundert noch als Geiseln entführt haben.
Sicherheit, Frieden und das Gefühl, in seinem Land beschützt zu werden, existierten schlagartig nicht mehr.
In einem Land, wo die Menschen eigentlich sicher waren, dass sie nicht unbedingt vor allem geschützt sind, aber geschützt sind davor, dass sie als Juden ermordet werden oder verfolgt werden. Davor haben sie sich immer gefühlt, dass sie davor geschützt sind. Und das ist auf einmal, war das nicht mehr so. Und das hat nochmal die ganze Situation verändert, das hat die ganze Situation der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland verändert, in der ganzen Welt.
Wir baten Herr Grünberg um Einschätzung, wie schwierig die gegenwärtige Situation für die jüdische Gemeinde ist. Sie sei vor allem wegen in der Berichterstattung schwierig, dass es eine Täter-Opfer-Umkehr gebe.
Am 7. Oktober, am 8. Oktober waren die Oberbürgermeisterin, der halbe Stadtrat war hier. Die haben eine Demo gemacht, die haben gesagt, wir wollen gerne noch an dem Tag, das war ein Feiertag, das war auch der Tag, war hier in Deutschland noch ein jüdischer Feiertag, Simchat Torah. Das schönste jüdische Fest eigentlich. Die Bürgermeisterin konnte mich nicht erreichen, weil ich mein Telefon am Feiertag nicht benutze, weil das elektronisches Gerät ist, das ich nicht benutzen darf. Deswegen ist sie gekommen, persönlich gekommen und hat gesagt, sie wollten eine Demonstration oder wollten eine Solidaritätsbekundung und sie wollte eigentlich wissen, wie wir das sehen. Und wir sind dann natürlich auch hingegangen, am Theater hat auch stattgefunden. Da haben ungefähr 300 Leute teilgenommen am 7. Oktober, am 8., das war am 8. Oktober. Ich meine, wenn vom Werk hier aus Osnabrück kommen oder wer Osnabrück kennt, das Theater, der Theatervorplatz, wenn da 300 Menschen versammelt sind, das sieht schon auf was aus. Bloß was sind 300 von 160.000? Das ist die eine Sache. Und dann wurde das schon 3-4 Tage später, ist die Stimmung vollkommen umgekippt. Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben das sehr angemerkt und das ist dann auch ein bisschen besser geworden, aber nur ein klein wenig. Wurde berichtet und dann wurde nur darüber berichtet, wie Israel den Gazastreifen angreift und wie arm die palästinensische Bevölkerung ist, die jetzt in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Nach diesen nachdenklichen Überlegungen fragten wir den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Osnabrück, wie er das Leben als Jude in Deutschland generell wahrnehme.
Was ich ein bisschen vermisse in manchen Punkten, ist der Aufschrei der Gesellschaft. Es geht ja am Ende. Also ich rufe ganz offiziell dazu auf, die AfD nicht zu wählen. Für mich ist die AfD die größte Gefahr für Deutschland. Und dabei spielt es ehrlich gesagt keine Rolle. Sie sagen, wir sind keine Antisemiten. Sie sind Antisemiten, aber sie sagen, sie sind es nicht und man kann es natürlich auch gar nicht beweisen.
Herr Grünberg legt besonderen Wert darauf, dass auf die AfD aufmerksam gemacht werde. Besonders ihre völkische Haltung hebt er hervor, indem er dabei die Gefahren aufzeigt, die an jeden in Deutschland lebenden Menschen betreffen.
Was die AfD auszeichnet, wenn man sich anhört, was sie tun und was sie sagen und was sie machen wollen, dann sieht man ganz deutlich, dass sie völkisches Denken haben und dass sie nicht auf dem Boden der Demokratie stehen. Das sieht man deutlich. So, und jetzt mag sich jeder ja vorstellen, wie das wäre, wenn Deutschland auf einmal wieder eine Diktatur wäre. Mit dem Gedankengut, das dann auch mit vermittelt werden soll. Mit den Idealen, die vermittelt werden sollen für die Gesellschaft. Das mag sich jeder von euch überlegen. Dabei spielt es ehrlich gesagt gar keine Rolle, ob ich jetzt Jude bin oder ob ich katholisch oder evangelisch oder sonst was bin. Spielt überhaupt keine Rolle. Das gilt für mich als Deutscher. Ich bin genauso ein Deutscher wie du. Ich habe die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und das muss sich jeder überlegen. Wer von euch möchte denn in einer Diktatur leben? Und nicht mit bestimmte Dinge eben nicht mehr frei entscheiden können. Wenn auf einmal der Staat, die Regierung wieder sagen darf, du bist Deutscher, du darfst hier sein, du darfst hier bleiben, du bist zwar auch, hast zwar einen deutschen Pass, aber du gehörst hier nicht her, du musst wieder raus und du darfst auch nicht und du darfst ja. Das ist im Grunde genommen, ist es die Fortsetzung von 1932. Und da sehe ich die ganz, ganz große Gefahr und das macht mir Angst. Regelrecht Angst.
Durch die Arbeit an unserem Podcast zum Thema Jüdisches Leben heute haben wir viele neue Einblicke in die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland gewonnen. Besonders deutlich wurde dabei, wie vielfältig jüdisches Leben heute ist. Es war aber auch überraschend, wie mit wenigen, weit verstreuten Mitgliedern ein Gemeindeleben aufrechterhalten werden kann und wie diese starke Vernetzung die Identität unserer jüdischen Mitbürger prägt.
Wir haben erfahren, dass es den deutschen jüdischen Glauben so gar nicht gibt. Gerade die Gespräche mit Herrn Grünberg und Herr Wolski-Prenger haben uns gezeigt, wie unterschiedlich der jüdische Glaube in Deutschland gelebt wird.
Als besonders beeindruckend lässt sich der neue Erfahrungsraum nennen. Wir erhielten Einblicke aus drei spannenden Perspektiven, die sich ohne dieses Projekt nicht ergeben hätten. Auch die tiefergehenden Erläuterungen zu der Entstehung des Antisemitismus und der Wandel zur heutigen Form und damit einhergehende Gefahren für jüdisches Leben waren sehr eindrucksvoll und erschreckend zugleich. Diese Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in der Bundesrepublik halten wir für sehr wichtig, da sie hilft, Vorurteile abzubauen, Verständnis zu fördern und die Werte von Gleichheit, Menschlichkeit und Demokratie bewusst zu stärken. Unsere Auseinandersetzung war eine bereichernde Erfahrung für uns, die gezeigt hat, wie wichtig Erinnerungsarbeit, Dialog und aktives Zuhören für unsere Gesellschaft sind.
Antisemitismus kann nur durch Bildung und Aufklärung überwunden werden. Insofern halten wir die tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema auch und besonders in Schulen für dringend geboten und äußerst notwendig. Dazu können Podcasts wie dieser sicherlich einen Beitrag leisten, wenn sie selbst zu kritischen Hinterfragungen anregen. So ist es am Ende Aufgabe und Auftrag für uns alle, respektvoll und tolerant miteinander umzugehen und Prävention zu betreiben, um den Antisemitismus entgegenzuwirken und so Diskriminierung zu verhindern. Denn wie Herr Grünberg es richtig betont und für uns Schüler und Mitbürger eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, nein muss.
Ich bin genauso ein Deutscher wie du.
Wir danken unseren Gesprächspartnern herzlich für ihre Offenheit und Bereitschaft, unsere Fragen zu beantworten. Wir danken außerdem der Ems-Fechtewelle für ihre professionelle technische Unterstützung und wir danken unserem Seminarfachlehrer Herr Rothas, der dieses Projekt begleitet hat.